Und damit geht es in den zweiten Teil unserer 40. Episode. Wenn ihr jetzt denkt, hä, warum der zweite Teil? Dann rate ich euch ganz dringend, die erste Episode, also den ersten Teil der 40. Episode so zu hören, denn sonst werdet ihr nicht genau verstehen, warum der Einstieg jetzt gleich so ein bisschen krumm sein wird, so als hätten wir nur eine kurze Pause gemacht, uns hier wieder eingefunden und erstmal ein bisschen drauf losgeplaudert, wie wir denn die Pause jetzt überbrücken. Und ja, darin wird angesprochen, warum ich Sachen nicht rausschneide, und ich will es kurz gesagt haben, ich hätte es rausschneiden können, ich mache es aber nicht. Es wäre wahrscheinlich weniger Arbeit gewesen, es rauszuschneiden, als das zu erklären. Aber ich bin ja nicht hier, um zu arbeiten, ich bin hier, um in das Thema einzuleiten. Deswegen viel Spaß, 40. Episode, zweiter Teil beginnt jetzt.
Steinwurf im Glashaus.
Ja, oder ich mache einfach weiter.
Das ist natürlich sehr antiklimaktisch jetzt.
Aber du hast auch eine Werbung angekündigt.
Kann ich rausschneiden.
Das
war's. Ich werde es nicht tun, aber
hast du in der letzten Folge auch irgendwie dreimal erwähnt und hast einfach alles wirklich konstant drin gelassen.
Ja.
So wird es jetzt auch sein.
100 Pro. Wahrscheinlich. Wir machen weiter mit Superhelden. Und da habe ich nur drei ganz kurze News, die gar keine News sind, sondern nur Gerüchte. Kevin Feige will für das MCU einen Spider-Woman-Film machen und damit quasi das Spider-Verse erweitern. Keine Ahnung, Spider-Woman hat tatsächlich gar nicht so viel mit Spider-Man zu tun, wie man denken würde, da sie beide was mit Spinnen zu tun haben wollen. Aber Spider-Woman kann nicht schwingen, sondern fliegen. Ich habe sie in irgendeinem Lego-Spiel mal gespielt. Keine Ahnung. Ist auch nicht so wichtig. MODOK scheint eine Option zu sein für die lieben Comic-Liebhaber da draußen. MODOK ist ein gigantischer Kopf, der sieht aus wie ein Gehirn, der auf einem fliegenden Stuhl ist meistens. Also es ist ein riesiges Gehirn, was wohl auch super intelligent ist. Und also MODOK komplett in Caps geschrieben mit jeweils so einem Punkt dazwischen. Das ist bestimmt auch irgendeine Abkürzung für irgendwas. Sieht wahrscheinlich super lächerlich aus, aber finde ich witzig. War immer so ein Gag, wie wiederum in den Lego-Spielen. Und für den Joker im nächsten Batman-Film ist Johnny Depp im Gespräch. Naja.
Oh.
Die Messlatte liegt sehr hoch und ich weiß nicht, ob Johnny noch so hoch springen kann, aber sind wir mal gespannt.
Ja.
Und Avatar habe ich noch was. Denn wir berichten natürlich immer gerne über den nächsten Avatar-Film, der im Winter 2021 schon kommen wird. Knapp 12 Jahre nach dem ersten Teil. Das ist ein sehr schnelles Sequel. Stephen Lang kommt auf jeden Fall zurück. Das ist schon länger klar. Das ist der böse Generalsoffizierstyp, der gestorben ist im ersten Teil. Wie er wiederkommt, weiß man noch nicht. Und auch Sigourney Weaver, die rothaarige Professorin.
Spoiler.
Avatar ist von 2009.
Just saying.
Ja, mir egal. Sigourney Weavers Charakter ist auch gestorben im ersten. Auch die soll zurückkehren. Allerdings überlegt man sich, ob man einfach einen neuen Charakter erschafft, um dem aus dem Weg zu gehen, sich da irgendwas auszudenken, wie man sie wiederholen könnte.
Ich habe echt das Gefühl, je mehr ich davon mitkriege, dass die wirklich dieses komplette Avatar-Universum nach dem ersten Teil schon komplett aufgegeben haben. Also jegliche Logik wird über den Haufen geworfen und ja komm, wir machen jetzt einfach einen Film. Wir machen es einfach. Jetzt nicht nochmal drüber nachdenken.
Aber die Gerüchte halten sich. Das ist James Cameron 3D ohne Brillen machen will.
Das finde ich spannend.
Was insofern dann sinnvoll wäre, da er ja 1000 Jahre für Avatar 1 gebraucht hat, wo 3D revolutioniert wurde, dass er dann jetzt auch 12 Jahre braucht, um das mal ein bisschen weiter zu drehen. Weil wenn das jetzt einfach nur ein ganz normaler Film ist, in normalem 3D, puh, dann sind 12 Jahre eine relativ lange Produktionszeit.
Ja, die Avatar-Fans brauchen gar nicht rumheulen. Der letzte Half-Life-Teil kam 2004 raus.
Hast du Neues zu Half-Life?
Kommt nächste Woche raus und ich bin gehypt. Ich kann eigentlich gar nicht mehr, ich habe alles dazu gesagt. Es ist, ich kann es immer noch nicht glauben. Also eigentlich warte ich jeden Moment darauf, dass eine Push-Nachricht kommt. Just a prank, ihr Idioten. Half-Life kommt niemals raus. es ist einfach so unreal. Ich warte da seit 2004. Quasi.
Damals warst du 6?
Bildlich gesprochen. Ich warte nicht direkt seit 2004. Aber es ist halt super unrealistisch, dass das passiert.
Was spielst du denn gerne? Ich habe es eingangs erwähnt. Spielst du noch andere Sachen gerne?
Jetzt eigentlich nicht mehr. Ich habe so mit 12 angefangen. Also letztendlich, ich hatte eine N64, damit habe ich so in meiner frühen Kindheit viel gespielt, lag aber auch am großen Bruder. Da war auf jeden Fall auf der N64, haben wir Pokémon Stadium immer wieder gespielt. Das war super. Dann halt normal Mario Kart mit der Rainbow Road. Das ist auch elementar, einfach fürs Erwachsenwerden, fürs Aufwachsen im Allgemeinen. Dann kam die GameCube mit Super Smash Bros. Auch wirklich wichtig. Dann hat es auch so ein bisschen aufgehört. Dann habe ich mir einen Nintendo DS zugelegt, war dann voll im Animal Crossing drin. Ich habe auch gehört, dass es jetzt ein neues Animal Crossing gibt.
Nächste Woche, glaube ich.
Oder ja, ist es schon rausgekommen? Ich glaube, es ist schon draußen. Ich habe schon Bilder davon gesehen. Aber die Zeiten sind auch vorüber. Und dann so mit 12 habe ich angefangen, World of Warcraft zu spielen. Es war eine sehr, sehr gute Zeit, auf jeden Fall. Mir hätte die Quarantäne überhaupt nicht geschadet damals. sie wäre eher ein Gewinn. Das ging so 3 Jahre. Da war ich voll in meinem WoW-Ding drin. Und dann kam irgendwann doch eher wieder das Interesse an sozialen Kontakten im normalen Leben. Und jetzt, als hätte ich es geahnt, habe ich mir vor einigen Wochen Sims 4 runtergeladen, was gerade sehr, sehr günstig angeboten wird. Kann ich nur empfehlen, mit so ein paar weiteren Gameplay-Packs, die man dazu sich ergattern kann. Also Shoutout an alle Leute, die Lust auf ein alternatives Leben in der Online-Welt haben. Holt euch Sims.
Da ist auch niemand unter Quarantäne, also da ist man voll frei.
Ja, total frei. Man kann alles machen, nahezu. Aber ansonsten wäre es dann auch mit meiner Spielerfahrung.
Ich habe nie Sims gespielt in meinem ganzen Leben. Einmal, aber das fand ich super langweilig. SimCity dagegen fand ich immer cool. Aber das war mir zu komplex, da musste ich zu viel nachdenken.
Mhm. Oh, ich habe ganz vergessen, zu den frühen Computerspielzeiten natürlich Rollercoaster Tycoon. Mhm. Darf man nicht vergessen. Und dann gab es noch Pizza Connection. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Richtig geil. Konntest einen kleinen Pizzaladen aufmachen, Pizzen designen und auch selbst erstellen. Und ich kann mich daran erinnern, man konnte Schlangenteile auf seine Pizza tun. Eine geschnittene Schlange. Ja.
Ja, klingt nach einer Startup-Idee.
Super gut.
Klingt nach einem Wildtiermarkt in Wuhan.
Ja. Fledermäuse gab es nicht auf der Pizza.
Ja, kann ich da? Nee, habe ich keine Brücke. Hast du den Trailer, hat einer von euch den Trailer zu Soul gesehen von Pixar?
Nein.
Nein.
Das ist traurig. Pixar, im Moment läuft ja, ich habe den Namen Onboard, glaube ich.
Ziemlicher Flop. Ja gut, was ist nicht momentan
ja,
ziemlicher
also Flop? Ja, also aufgrund der Corona-Krise ein relativer Flop gerade. Ist von den Kritiken auch nicht so krass wie die anderen, aber Soul soll das wieder reinholen. Das ist der neue Pixar-Film und Pixar-Filme sind ja generell allen Menschen erstmal empfohlen, pauschal. Der geht so ein bisschen irgendwas zwischen Coco und Alles steht Kopf. Es geht, also erstmal ist es natürlich ein Kinderfilm, wie immer von Pixar, wobei Pixar-Filme selten für Kinder sind, aber offiziell schon, über ein existenzielles Lebensdrama, über einen mittelalten Jazzmusiker, der stirbt und seine Seele kommt in den Himmel. Und er will aber noch nicht sterben. In diesem Himmel sind aber auch junge Seelen, die quasi zurück auf die Erde sollen. Und da ist eine Seele dabei, die will nicht leben. So, die hat die Erde gesehen und sagt, nee, ich will da gar nicht hin. Und dann gibt es im Prinzip so diesen Konflikt. Und wie gesagt, es ist so eine Mischung aus Inside Out, wo ja auch, diesmal sind es keine Gefühle in Köpfen, aber immerhin so Seelen, also auch keine realen Menschen, sondern irgendwie so auf einer Metaebene im Kopf spielt das. Die Graphics sehen wieder unfassbar krass aus, also gerade die in der, in Anführungsstrichen, realen Welt, also wenn der Musiker da in seiner Welt ist, das sieht so geil animiert aus, das sieht teilweise realer aus als normale Videoaufnahmen. Und in der Seelenwelt wiederum gibt es eine weirde Mischung aus 3D und 2D, also manches ist auch zweidimensional, es ist sehr, sehr abgefahren. Ja, wie gesagt, er hat Angst vor dem Tod, die andere Seele hat Angst vor dem Leben. Es ist, glaube ich, relativ harter Tobak für Kinder.
Klingt aber echt nach einem spannenden Konzept, finde ich. Also
klingt super geil. Vor allem, es sieht da auch wirklich, auch so wirklich noch nicht, ne? Krass aus. Und das meiste, was Pixar macht, gibt es teilweise noch nicht, zumindest nicht in der Form. Die Regie macht Pete Docter, der hat immerhin für Alles steht Kopf, für Monster AG und oben schon Regie geführt und hat bislang 8 Oscar-Nominierungen bekommen. Und holy shit, der sieht so geil aus, der Trailer. Also sieht wirklich fett aus. Kann man sehr gespannt sein. Pixar! Jawohl, mag ich.
Cool.
Jo. Bin ich gehuckt.
Guck mal. Selbst dich. Du bist ja schon abgestumpft bis zum Gehtnichtmehr, aber selbst dich konnte ich jetzt nochmal hucken.
Bin halt nicht so der Filmmensch, ne?
Ja, schade eigentlich. Ja. Ich habe meine Liebe für Elton John gefunden. Was ein Stück nach den Oscars jetzt passiert ist, aber teilweise wegen der Oscars. Also damals habe ich, glaube ich, nicht meinen Hauptpick bei dem Tippspiel auf ihn gesetzt, als Musik.
Ich schon, meine Preis. Ich.
Ja. Kann sein.
Hat er gewonnen?
Ja. Ja. Für seinen Film Rocketman hat er das Lied Love Me Again gesungen oder Can...
Would You Love Me Again?
Irgendwie so.
Wow, geiles Lied.
Schon ein geiles Lied. Und das, also wegen dieses Liedes, habe ich quasi meine Liebe zu ihm gefunden, weil das echt geil gesungen ist. Und ich kenne jetzt nur quasi das Video, wo er dieses Lied singt bei den Oscars. Aber es ist so durchgepaced. Es gibt keine Pause in diesem Lied und kein, oh, ich beruhige das Ganze mal, um danach wieder was aufzubauen, sondern einfach vom Anfang bis Ende durch. Und ich finde es sehr entertaining. Und ich habe jetzt 2 Monate nach den Oscars so ein bisschen Lust auf Elton John bekommen. Ja, auch ich als Musikliebhaber und Kenner kann hin und wieder noch neue Sachen entdecken und Elton John gehört bei mir dazu.
Ja. Elton John, Newcomer der Woche.
Ich wollte mir auch den Film kaufen, Rocketman, aber alle Läden haben zu, deswegen vielleicht irgendwann anders.
Bist du kein Freund des Online-Handels?
Nein.
Sehr gut.
Dankeschön. Nee, bei Filmen, ich habe es, glaube ich, schon 3-mal zu oft gesagt, aber ich kann sie mehr appreciaten, wenn ich sie mir kaufe und wenn ich sie physisch habe. Deswegen habe ich recht viele Blu-rays. Und auch wenn ich vom Streaming relativ viele Vorteile nachvollziehen kann, auch so Serien hintereinander wegzugucken, hat bestimmt auch Vorteile. Aber auch Serien gucke ich dann gerne eine Folge pro Woche oder maximal 2 und lasse mir Zeit, um mich dann quasi auf die nächste Folge hypen zu können und sie nicht einmal am Stück durchzugucken. Und ich bin halt mehr der Filmmensch. Ich nehme mir dann einen schönen Abend für so einen Film und wenn es ein richtig guter Film ist, bei dem ich weiß, der soll richtig gut sein, dann suche ich mir auch einen bestimmten Abend und gucke es nicht an irgendeinem Abend, sondern suche mir so einen Tag, wo ich denke, okay, heute kann ich den genug wertschätzen, heute kann ich dem die Aufmerksamkeit geben, die er verdient. Und deswegen gucke ich ihn nicht in der Bahn auf einem iPad, sondern tatsächlich zu Hause auf meinem Fernseher.
Was natürlich nicht ausgeschlossen ist bei Serien oder bei Streaming-Anbietern, dass du das zu Hause auf dem Fernseher...
Nee, das meine ich gar nicht. Aber das gibt's ja durchaus, das soll jetzt auch kein Shoot sein. Aber es gibt ja Leute, die gucken dann tatsächlich halt morgens in der überfüllten Bahn irgendwas auf ihrem Tablet, was auch okay ist.
Ja, klar, absolut.
Aber ich kann
das tatsächlich auch nicht.
Ich glaube nicht, dass man es dann so appreciaten kann. Und die besten Filme, die ich kenne, habe ich tatsächlich auch zu sehr besonderen Momenten gesehen, mit besonderen Menschen, meistens im Kino. Und deshalb, ja, also jedem das eine. Da möchte ich gar keinem irgendwie, so ist auch ein Nazi-Spruch, oder?
Ja.
Ja, blöd. Soll jeder doch machen, wie er möchte.
Sehr gut.
Ja.
Ja,
schön. Also, ich habe keine Themen mehr auf der Agenda. Von mir aus können wir in die Top 5 springen.
Ja, Stuart Whitman ist gestorben.
Wer ist das denn?
Das ist ein Western-Darsteller. Das wollte ich noch kurz erwähnt haben, nachdem wir Max von Sydow letzte Woche hatten. Das war ein Kollege von John Wayne aus den 50er, 60er und 70er Jahren. Hat viele Western gemacht, manchmal auch Mafia-Filme. Ist jetzt mit 92 Jahren gestorben. Stuart Whitman, ich wollte ihn einmal erwähnt haben. Ich habe jetzt auch keine besondere Beziehung zu ihm, aber...
Ehre, wem Ehre gebührt.
Die Älteren werden sich erinnern.
Wirklich so ein bisschen was von Philipp Amthor hat er aber schon, oder?
Ihm fehlt die Teekanne.
Die Brille.
Ein wunderschönes Foto von Philipp Amthor, dem er eine riesengroße Teekanne hält, die einfach so aussieht, als wäre sie doppelt so groß wie sein Oberkörper. Und er kann sie mit seinen sehr schlank anmutenden Armen tragen.
Vor allem grinst er da auch so wirklich so fast grinsdebil auf diesem Bild. Das ist so geil, das ist sehr schön vermimt worden. Mhm. Wenn die Tante sagt, du sollst das gute Geschirr am Wochenende nicht benutzen und du es doch machst.
Apropos Philipp Amthor, der macht ja auch viel mit Diana zur Löwen.
Ach du Scheiße. Fast
vergessen, oh mein Gott. Diana zur Löwen ist hier ein Hauptthema im Grunde. Also die Hälfte dieses Podcasts basiert auf Reviews zu Diana zur Löwens Video. Das ist eine YouTuberin.
Ja, ich glaube, ich habe auch schon mal ein Video von ihr gesehen. Sie hat irgendwann mal, ich folge Dorothee Bär auf Instagram, der Digitalministerin von der CSU. Und die hat auch gern mal, lässt sie einen Post mit Diana zur Löwen ab und zeigt, wie sie mittendrin im hippen Influencer-Dasein ist und alles.
Sie ist am Puls der Zeit.
Das ist sie, keine Frage.
Sie hatte auf dieser einen Messe dieses krasse Outfit an, wo ganz Deutschland abgegangen ist.
Oh ja, das war wirklich krass.
Das war der Computerspielpreis.
Ich habe nicht mal mehr das Outfit im Kopf. Ich weiß nur noch, dass es einen Rummel um das Outfit gab, aber ich kann mich nicht an das Outfit erinnern. Irgendwas mit Latex
oder so? Das Outfit weiß ich auch nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass das bei der Verleihung des Deutschen Computerspielpreises 2018, glaube ich, war.
Es sah eigentlich eher so aus, als wäre es aus sehr, sehr stabiler, regenbogenreflektierender Frischhaltefolie gemacht.
Das klingt schon wieder eigentlich sehr spektakulär.
Aber ja, das fand ich tatsächlich sogar fast sympathisch. Also da in dem Format kannst du es halt machen, so.
Ja, natürlich. Es nimmt halt nicht die anderen Sachen, die Frau bereits gesagt oder gefordert hat, von ihr weg, nur weil sie halt ein fancy Kleid trägt.
Ja.
Aber immerhin trägt sie ein fancy Kleid.
Und also, ich fand es irgendwie passender für so eine Computerspielpreisverleihung als Andi Scheuer, der halt
ja
im Anzug und Krawatte da aufgetaucht ist. Ja, ja, wenigstens ein Hemd. Also komm schon. Ja.
Naja. Diana zu Löwen hat auch schon mal was mit Amthor gemacht. Öfter, glaube ich sogar. Die müssten 2-3 Videos haben. Da habe ich leider nicht regelmäßig genug reingeschaut. Diana zu Löwen hat ein phänomenales Buch schon veröffentlicht, ist Jungautorin.
Ja.
Also, was für eine Autorin?
Was für eine. Also mein Vorbild im Prinzip. Ich möchte ja später auch Bücher schreiben.
Ja.
Ich hoffe, sie werden länger als das.
Möchtest du dann auch noch Jungautor sein? Oder hast du dir da so eine zeitliche, so ein Limit gesetzt? Bis wann ist man noch Jungautor?
Ist die Frage. Ich glaube, Altautor bist du erst. Ich glaube, das misst sich an der Zahl der Bücher, die du veröffentlicht hast. Weil so ein Stephen King ist ja kein Jungautor, der hat halt schon ganz viele Bücher.
Ist man dann nicht einfach ein Einfachautor und ein Mehrfachautor?
Ich wollte gerade sagen, weil Stephen King ist sowohl bei der Anzahl der Bücher als auch im tatsächlichen biologischen Alter ein Altautor.
Ja, weil er hat halt Erfahrung. Ich glaube, Jungautor bezieht sich fast auf die Erfahrung des Bücherschreibens.
Ja, okay.
Weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung, ich werfe irgendwas in den Raum.
Ergibt irgendwie Sinn, finde ich, aber...
Dankeschön, das wird mir selten gesagt.
Das stimmt, ja. Besonders von mir, das stimmt. Erschreckend.
Das höre ich immer gerne. Ich habe ja vor mehreren Wochen den Newsletter von Diana zu Löwen abonniert.
Oh ja.
Habe mich dann nach ein paar Wochen gefragt, warum da nichts kommt. Habe mir schon überlegt, ob man da irgendwie blockieren kann oder so.
Kannst du übrigens,
sicherheitshalber ja nochmal angemeldet. Ich habe jetzt tatsächlich einen Newsletter bekommen, ich weiß nicht, ob es der erste ist. Fand ich sehr interessant, den Newsletter. Ich habe auch wieder kostenlose Sticker bekommen für Instagram, glaube ich, die ich da benutzen kann in Stories. Weiß nicht, habe es mir nicht so durchgelesen. Erstmal bewirbt sie ihr Buch nochmal in dem Newsletter. Das finde ich sehr schön, denn also sie gibt Tipps, was man machen kann, wenn man nicht unbedingt Corona hat, aber in Quarantäne ist, zu Hause. Was kann man machen? Man könnte ihr Buch benutzen.
Wie heißt ihr Buch?
Growth. Das ist, also das Buch ist wirklich, es quasi, es ist Scam. Es ist Verarsche.
Also das kann man, glaube ich, auch schöner nicht sagen. Ich habe sie gerade auf dem Schreibtisch stehen für die Zuhörer da draußen. Es ist ein starkes Buch. Ich schaue kurz, gibt es Seitenzahlen? Nee, clever gemacht. rund 12 Seiten von diesem relativ dicken Buch sind tatsächlich beschrieben. Der Rest ist ein leeres Notizbuch. Also es ist wirklich ein Notizbuch. Was nicht weiter schlimm wäre, das ist ja eine schöne Sache. Sie beschreibt da kurz ihre Lebenseinstellung.
Hat sie es selbst unterschrieben oder
ist sie es gedruckt? Sie hat es selbst unterschrieben, dankeschön.
Mit dieser Unterschrift mehr Arbeit aufgewandt als für den Rest des Buches.
Das würde ich so nicht sagen. Also sie hat schon 12, 13 Seiten beschrieben.
Oh, vielleicht Ghostwriting, wer weiß.
Vielleicht, das möchte ich ihr nicht vorwerfen. Der Rest ist halt ein Notizbuch, das wollte ich auch nicht zu weit auswalzen. Das haben wir, glaube ich, schon öfter ausgewalzt. Es kostet halt 20 Euro, ne? Und ich konnte zumindest beim Kauf nicht vorher reinschauen, weil da so eine Banderole drum war. Schwierig, sage ich mal, schwierig.
Schwierig.
Also es ist halt schon, es ist ein Brett.
Und offenkundig unterscheidet sich die Unterschrift im Buch auch mehrfach. Das ist eine andere Geschichte, da will ich jetzt auch gar keine Vorwürfe machen. So, der Newsletter.
Alter, wir können diesen Podcast mittlerweile auch einfach Diana zur Löwen Exposed nennen.
So. Das kann ja sein, manche Leute haben manchmal verschiedene Unterschriften, das möchte ich jetzt ja gar nicht in Frage stellen.
Vielleicht war ihr rechter Arm von so viel Unterschreiben einfach taub und sie musste den linken nehmen.
Vielleicht.
Also sie hat jetzt so Unterschriftstempel und die hat sie erst später eingeführt. Und
der ist ja gerade runtergefallen, deswegen sieht das anders aus, genau. Ist ein bisschen kaputt gegangen.
Freunde.
Oder sie hat ihn anders gefragt.
Ja,
Stress.
Was ja auch nett wäre. Dann hat sie sich immer in die Mühe gemacht. Also sie hat sich drum gekümmert. So, sie ist jemand, der sich kümmert. Das finde ich immer sehr schön. Sie hat aber in diesem Newsletter noch was anderes gemacht. Und ich zitiere aus diesem Newsletter. So viel über den Coronavirus, sei es auf Instagram in kurzen Videos unserer Bundeskanzlerin oder in den letzten Folgen aus meinem liebsten Podcast Steingarts Morning Briefing. Mehr dazu hier. Also hier ist dann ein Link. Bei all dieser Informationsflut sollten wir uns nicht von Fake News leiten lassen, sondern auf seriöse Quellen vertrauen. Kennst du Gabor Steingart?
Ja, ich habe mir seinen Podcast aus Gründen noch nie angehört.
Ist eine sehr gute Entscheidung. Also Gabor Steingart ist von Journalismus inzwischen, das ist ein ehemaliger Journalist, Wirtschaftler, ich weiß gar nicht, was er aktuell ist.
Ich glaube, er war Chefredakteur des Handelsblatts zuletzt.
Auch, genau. Er hält sich selber immer noch für einen großen Journalisten, sieht sich auch als die zugegebenermaßen relativ alte Zukunft des Journalismus.
Also ein sogenannter Altjournalist?
Ja, im Grunde wäre er ein Altjournalist. Das Problem ist, dass ich ihn nicht Journalist nennen möchte, weil das irgendwie alle anderen tatsächlichen Journalisten ein bisschen runterzieht. Mhm. Also das Problem bei Diana zur Löwen ist, ich habe kein Problem mit ihr persönlich, aber dieses Steingarts Morning Briefing ist ihr Lieblingspodcast, den sie immer wieder hypt und featured und sagt, hört euch das an. Sie unterscheidet aber nicht zwischen Nachrichten und dem Morning Briefing. Das Morning Briefing ist halt Steingarts Art und Weise, seine Sichtweise auf die Dinge wiederzugeben, die
gewöhnungsbedürftig ist.
Gewöhnungsbedürftig, sehr schön, sehr pseudo-intellektuell. Also Steingart hält sehr, 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 sehr viel von sich selber und seiner Meinung. Und das sind halt keine Nachrichten. De facto, wie der liebe Mirko sagen würde, de facto ist das ganz weit weg von Nachrichten. So, das ist wirklich schwierig vermischt zwischen Meinung und manchmal Nachrichten. Und dann holt er sich Gäste dazu. Er will jetzt ja ein eigenes Kollektiv aufmachen, ein journalistisches Kollektiv.
Media Pioneer.
Media Pioneer. Ich glaube, der Slogan ist 0% Märchen, 100% Journalismus oder so. Schwierig.
Erinnert schon sehr irgendwie an Bild.
Schon. Er hat vor ein paar Monaten, das müsste im September oder Oktober gewesen sein, schöne Geschichte dem Journalisten, das ist ein Szenemagazin, im Journalismus halt in der Branche, ein Interview gegeben zum Thema Meinungsfreiheit. Ich meine, es war Meinungsfreiheit. Und da hat er mit jungen Journalisten quasi darüber geredet, ein langes Interview gegeben. Und das wurde ihm dann nochmal zugeschickt, um es abzusegnen, was normalerweise keine Regel ist. Das gibt es im Journalismus nicht. Das ist oft der Konsens, dass man das macht, damit man sich besser versteht so und damit man beim nächsten Mal auch nochmal ein Interview machen darf. Er wollte es komplett haben, hatte sehr, sehr stark verändert. So, er mochte seine Antworten dann irgendwie doch nicht mehr, hat quasi alles umgeschrieben, den kompletten Text. Dann haben die vom Verlag, also vom Journalisten gesagt, ja, nee, das wollen wir jetzt so aber nicht abdrucken. Hat er gesagt, okay, dann ziehe ich über einen Anwalt das komplette Interview zurück, gibt's nicht. Und dann hat der Journalist die Fragen abgedruckt und die Antworten alle geschwärzt. Das heißt, du kannst quasi aus den Folgefragen immer erkennen, was in etwa Steingart geantwortet haben könnte. Aber er hat halt in diesem Interview mit Journalisten über Meinungsfreiheit komplett seine eigene Meinung canceln lassen und über einen Anwalt verbieten lassen. Boah, also Steingart ist ein sehr, sehr schwieriger Mensch.
Ja.
Der hat sich auch neulich wieder sehr in die Nesseln gesetzt. Ich meine, nachdem AKK zurückgetreten ist, hat er sich im Morning Briefing hingesetzt und hat gesagt, so, und jetzt ist aber Zeit, ne? Räumt mal eure ganzen Abos auf. Spiegel hat groß getitelt, sie ist hier die Zukunft der CDU und Fokus auch, und hast du nicht gesehen, die müsst ihr jetzt alle canceln, weil das ist ja kompletter Bullshit, was da geschrieben wird. Und geht mal nochmal in euch, jedes Medium, was ihr abonniert habt, was geschrieben hat, AKK ist die Zukunft, das müsst ihr jetzt deabonnieren. Ja, hat er halt leider selber in einem Kommentar auch gemacht. Oh. War ihm wohl leider entfallen. Ganz schwieriger Typ.
Vielleicht hat er auch einfach seine Antworten nochmal für sich überdacht oder sie einfach geschwärzt.
Stimmt. Über einen Anwalt zurückziehen lassen.
Ja.
Schön.
Ich fand es so schön, dass sie über seriöse Quellen und Gabor Steingart in quasi einem Satz geredet hat.
Aber er ist ja auch für den Deutschen Podcastpreis nominiert.
Genau.
Als bestes journalistisches Projekt.
Auch das fraglich.
Boah.
Überraschung. Ich bin's mal wieder. Sorry, gerade noch einen Schokobon im Mund gehabt. Wir haben, und das sage ich, bevor es zur Top 5 geht, und ja, Spoiler-Alarm, die kommt in wenigen Sekunden, aber wir haben in dieser Doppelfolge ein phänomenales Easter Egg versteckt, nämlich einen Fakt, der nicht mehr stimmt. Denn der liebe Mirko sagt zu irgendeinem Zeitpunkt in einer der beiden Folgen, dass der Wendler die Rolle des DSDS-Jurors übernehmen könnte. Inzwischen ist klar, dass es Florian Silbereisen machen wird. Bekannt geworden unter anderem durch seine frühere Beziehung zu Helene Fischer. Und ich finde das aber nicht mehr. Und das ist jetzt ein kurzer Blick hinter die Kulissen. Also für euch, ihr hört es von vorne bis hinten im besten Fall. Vielleicht skippt ihr auch durch, dann habt ihr das genauso wenig gehört wie ich. Aber ich habe hier eine sehr, 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 sehr lange Tonspur vor mir, die ich nicht innerhalb von dieser langen Zeit durchhören kann. So viel Zeit kann man gar nicht aufwenden. Also man kann schon, aber es dauert dann sehr, sehr lange. Deswegen habe ich immer mal geguckt, wo das sein könnte, aber ich finde es nicht mehr. Und deshalb, wenn ihr das gefunden habt, sehr gut. Ich bin sehr stolz auf euch. Und jetzt wisst ihr, dass es nicht der Wendler ist, sondern Florian Silbereisen. Ihr könnt wieder beruhigt schlafen gehen. Und wir machen weiter mit der Top 5. Genau, folgt uns auf Instagram, @steinwurfimglashaus. Schreibt uns eine Mail, steinwurfimglashaus@web.de. Glaube ich. Na, ist Mirko Eimer nicht da. Und ja, folgt uns, schreibt uns, kontaktiert uns. Habt Spaß. Bis später. Ciao. Wollen wir zur Top 5 kommen?
Ja.
Hast du denn 5 gefunden?
Nein.
Wie viele hast du denn?
Ein Platz 1 und 2 Platz 2.
Na gut, einen von den zweiten könntest du ja schon mal auf die 3 packen.
Ja, da müsste ich mich natürlich entscheiden. Aber ich lasse mich auch gern von euch inspirieren. Letztendlich gibt es halt so viele gute Menschen, die ich auf diese Liste hätte schreiben können. Ich konnte mich einfach nicht entscheiden.
Das kann ich verstehen. Bei der Fülle an guten Politikern in unserem Land. Ja. Das war wirklich
und auch in anderen Ländern und auch in anderen Zeiten.
Ja.
Ja, ich dachte, wir haben uns auf deutsche Politiker geeinigt.
Ja, haben wir das?
Ich meine ja, aber es ist auch relativ wurscht. Ich hab halt tatsächlich nur Deutsche und erschreckenderweise auch quasi nur aktuelle. Bis auf, wie gesagt, eine honorable Mention, die mittlerweile nicht mehr, also lebt noch, aber ist nicht mehr in der Politik tätig.
Dafür aber gewaltig in der Wirtschaft, oder?
Nee, ist 80 Jahre alt und wahrscheinlich gewaltig im Altenheim oder
oh,
so.
Oh ja, hoffentlich jetzt in Quarantäne.
Das
oder zumindest
auch.
Zu Hause.
Das hoffe ich auch, das wäre ein großer Verlust. Soll ich direkt mal beginnen?
Wir würden dann die Mentions erstmal machen.
Genau.
Die Honorable Mentions, wir können es nicht aussprechen, aber die Ehrennennung. Und du würdest einfach bei Platz 3 dann einsteigen?
Ja.
Wunderbar. Okay. Bitte.
Dann beginne ich direkt mal mit MC Altenheim. Und zwar die Augenbraue des Zorns. Ich spreche von Hans-Christian Ströbele von den Grünen.
Oh ja.
Allein für die Augenbrauen. Das ist einfach genial. Und der Typ ist halt irgendwie Anwalt von der RAF gewesen. Ist ein lebendes Stück Geschichte. Also ist schon ein krasser Typ.
Meins ist einmal, habe ich ja vorher, glaube ich, schon angekündigt gehabt, Angela Merkel, weil sie in dieser einen TV-Sendung vor vielen, vielen Jahren diese Deutschlandkette umhatte. Und ich finde, Patriotismus muss wieder stärker repräsentiert werden in der Gesellschaft. Das findet nicht genug statt, meines Erachtens nach. Und es war einfach ein modisches Highlight.
Also Patriotismus einfach nur auf Kleidung beschränken, wärst du damit einverstanden?
Ja, doch.
Das finde ich gut.
Wenn die Kleidung schwarz-rot-gold ist.
Also ich finde, nichts ist patriotischer als ein gefaktes Deutschland-Trikot für 10 Euro vom Kick.
Ja, wenn dann auch noch die Farben in einer falschen Reihenfolge sind. Wie übrigens aktuell bei den CDU-Werbedingern von Team Merz, das ist ganz schön. Das ist nämlich Gold, Rot, Schwarz, glaube ich. Oben ist Gold, dann kommt Rot und dann kommt Schwarz oder umgekehrt die letzten beiden. Auf jeden Fall komplett durcheinander. Und nahezu die komplette Werteunion hat das jetzt in ihren Titelbildern. Gefällt mir. Das ist der Patriotismus, den ich sehen will. Ja. Weiter geht's. Verzeihung für den Einwurf.
Hast du noch eine zweite?
Ich habe noch eine zweite Honorable Mention. Und zwar außer Konkurrenz natürlich gibt es da eine junge, aufstrebende Politikerin hier im Lokalen, die Julia Wiesenmüller, erste Vorsitzende der Partei Die Partei Hildesheim, habe ich gehört. Ist aber, läuft außer Konkurrenz, da Befangenheit vielleicht bei den Podcastern, aber doch, die sollte man auch erwähnen.
Ja, kann man machen.
Boah.
Ich habe noch Christian Lindner. Einfach, also diese Plakate damals, diese Schwarz-Weiß-Offensive, wow, ist einfach ein durchaus attraktiver Mann.
Und Probleme sind nur dornige Chancen.
Das bis heute einer der schönsten Sätze, die ich jemals gehört habe.
Das hat mir man merkt, wir sind das Land der Dichter und Denker.
Ja.
Das ist schön.
Schiller, Goethe, Lindner.
So sagt man.
Ja, nee, mehr habe ich auch nicht.
Ja, soll ich denn mal mit meinem Platz 5 beginnen? Das haben wir schon gehört vorhin bei deinen Honorable Mentions. Ich bin bei Angela Merkel. Und tatsächlich weniger für das, was sie ist, als vielmehr für das, was sie nicht ist. Weil wenn man sich so anguckt, was sonst so Kanzler hätte werden können in der CDU in den letzten Jahren, bin ich doch ganz froh, dass sie es geblieben ist. Das ist sehr erschreckend, was da sonst so hätte an die Macht kommen können. Merz und Konsorten.
Ich finde sie auch, ich persönlich habe mit Politik nicht so super viel am Hut. Ich kann da nicht auf ganz hoher Ebene diskutieren. Ich fand diese Grenzöffnung persönlich irgendwie eins der größten humanitären Sachen, die man hätte machen können. So, fand ich super. Ich finde, sie ist einfach so ein Neutrum mittendrin. Also ich kann nichts Negatives, nichts Positives. Sie ist halt da und sie steht für absolute Stagnation. Und das war's. Und alles perlt an ihr ab. Und jetzt Expertenmeinung.
Das war eine grandiose humanitäre Sache, die sie da gemacht hat, weil sie nichts tun musste. Ja. Weil, wie wir wissen, die Grenzen halt offen waren. Deswegen musste sie nicht öffnen. So, also das passt auf jeden Fall zu ihrem stagnierenden, nicht so viel Aktionismus benötigenden Politikstil. Und die Geschichte, dass man sie so als Neutrum wahrnimmt, hat ihr auf jeden Fall massiv geholfen, weil es in der Zeit, in der sie aktiv in der Politik einfach aufgestiegen ist, für Frauen unfassbar schwer war. Und das war für sie nur der Vorteil, dass sie halt einfach so unfassbar unweiblich daherkam und die Männer einfach keinen Anlass gefunden haben, die üblichen Frauenkritikpunkte an ihr zu finden. Sie hat irgendwie kein Interesse an Kindern gehabt. Also in der Politik ist es als Frau so, entweder hast du keine Kinder oder mehr als 5. Dann Frauke ist es wieder Petri. Okay. Ja, oder von Ursula von der Leyen. Und wahrscheinlich noch ein paar andere, von denen wir es noch nicht wissen. Viele Männer haben auch in der Politik sehr viele Kinder. Dazu, einmal ganz kurz, fällt mir auf der Seite der AfD in Niedersachsen kann man übrigens einsehen, wer dort im Vorstand ist. Und nahezu alle Mitglieder geben an, wie viele Kinder sie haben. Es sind so überdurchschnittlich viele Kinder, die diese Menschen dort produziert haben. Sehenswert, wirklich sehr sehenswert. Das sind halt die beiden Möglichkeiten, die man als Frau hatte, hoffentlich nicht mehr hat in der Politik. Und Angela Merkel hat diesen Neutrum-Bonus für sich genutzt und auch zu einem Guten gebracht. Verständlich ist sie bei euch beiden in der Liste.
Guck mal, wurde nochmal bestätigt.
Ich finde es schön, dass der Bullshit, den wir hier reden, irgendwie nochmal in was Konstruktives umgewandelt wird. Das ist eine angenehme Abwechslung nach 40 Folgen, oder 39.
Also wenn du im Schulunterricht irgendeinen kompletten Bullshit laberst und der Lehrer plötzlich mit einer ganz anderen Argumentation sagt, warum das richtig sein könnte.
Hast du wirklich so aus Glück, aus Zufall ein Buzzword richtig genannt und dann so, ja genau. Und zwar die Griechen damals gegen Sparta. Wollte ich eigentlich nicht drauf hinaus, aber ja, passt.
Deswegen habe ich jetzt Olaf Lies. Ich glaube, ich habe es ja vor 2 Folgen, 3 Folgen. Ich weiß nicht mehr wann. Ich habe es schon mal gesagt. Es ist der Lies-Faktor, alter Schwede. Also da kann Lindner einpacken. Es ist ein wirklich, wirklich männlicher Bart. Und ein wirklich, wirklich eine tiefe Stimme hat er auch. Einen harten, relativ harten Händedruck. Er ist ein Mann, wie er im Buche steht. Und ein Umweltminister ist er auch. Steht zumindest auf seiner Visitenkarte. Und deshalb Olaf Lies. Und der Name ist halt knackig. Es gibt schlimmere Namen als Olaf Lies. Das ist schnell, das ist effektiv, da sparst du Zeit und bist trotzdem, das ist so, ich glaube, der Chefredakteur der Hannoverschen heißt Hendrik Brandt, auch das ist so ein Name. Es gibt so Namen, die sind auf dem Punkt und Olaf Lies ist für mich so ein Name. Deswegen, da stimmt das Gesamtpaket. Ich sag mal, nichts besonders Hervorragendes außer dem Bart, es ist das Gesamtpaket Olaf Lies, der Lies-Faktor.
Ja, dann komme ich doch zu meinem Platz 4.
Oder wolltest du noch was sagen?
Hast du den Schimmelreiter von Theodor Storm gelesen?
Oh Gott. Ich glaube nicht, aber...
Man kann sich auch die Wikipedia-Zusammenfassung anschauen und versuchen, auf die Beschreibung des Äußeren des Schimmelreiters zu stoßen. Lies es dir durch und denk an Olaf Lies. Olaf Lies beschützt uns vor den Überschwemmungen. Er stärkt den Deich. Er ist der Umweltminister und er ist der Schimmelreiter.
Er ist Niedersachsens Willy Brandt.
Und der Schimmelreiter.
Und der Schimmelreiter.
Der Schimmelreiter. Ich nehme es einfach so hin. Man sollte viel mehr Dinge hinnehmen.
Schimmel, Olaf.
Und von
wow.
Oh Gott. Ja.
Vom Schimmel, Olaf, zu deinem Platz 4.
Ja, ich bin einfach der Meinung, dass jedes Land seinen russischen Oligarchen verdient hat. Und wenn er dann noch so schön völkisch, nee, nicht völkisch, das war falsch, bürgerlich daherkommt, oh Gott, bürgerlich daherkommt wie der Gerhard Schröder mit seiner Aussage, hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier. Ja, dann hat man eigentlich alles erreicht. Also, Gerhard Schröder ist, mir fehlen die Worte. Ich weiß gar nicht, was in den, der Typ ist einfach ein Meme geworden in den letzten Jahren. Also, das ist jedes Mal, also wenn du dir ein halbes Jahr Stücken anguckst, was der Gerhard in dem letzten halben Jahr gemacht hat, das liest sich wie so ein Thriller. Aber einer, der am Ende nicht gut ausgeht. Also es, man kann echt immer gespannt sein. Das ist wie so eine sich fortlaufend aktualisierende Netflix-Doku. Nur halt im Real Life. So richtig.
In Russland.
Ganz stranger Typ. In Russland. Ja. Ich meine, das letzte Bild, was ich von ihm gesehen habe, war vollkommen aufgedunsen mit einer Pistole und seiner irgendwie halb so alten asiatischen Frau. Super strange.
Ja, ich habe ein ähnliches Bild gesehen, aber ich habe keine Knarre erkannt, aber sie waren auf einem Segelboot.
Genau.
Und er war ähnlich aufgedunsen. Ist es das Gleiche und ich habe die Knarre übersehen?
Ich glaube, du hast die Knarre übersehen, das ist das. Ja. Okay. Und der sieht aus, als würde er sich nur noch von, keine Ahnung, Alkohol und Koks ernähren. Das ist ganz, ganz strange. Also ich weiß nicht, was da in den letzten Jahren passiert ist.
Weiter geht's.
Ja, du hast dich nicht getraut. Ich habe mich getraut. Julia Wiesenmüller habe ich hier noch stehen. Denn ich glaube, es braucht in der Politik mehr Menschen, die Humor haben. Und das war es im Grunde, weil das dünnt die Herde schon ziemlich aus. Von daher freue ich mich, wenn du tatsächlich dann auch als Bürgermeisterin kandidieren würdest.
Es wäre schon witzig.
Es wäre schon witzig, ja.
Ich nehme das nickend zur Kenntnis.
Schreib's dir mal auf. Wir würden dich, also wenn du mit so einer Unterschriftenliste von Tür zu Tür gehst, hättest du hier mindestens 3 Stimmen.
Drei? Hast du ein Haustier?
Zählt das? Sogar 2.
Ich weiß nicht.
Die könnten wir dazu bewegen, unter Umständen.
Es konnte mal ein Hund in die SPD eintreten. Wahrscheinlich funktioniert es.
Ansonsten frag bei Diana zu Löwen nach, dann hast du auch schon mal 2 Unterschriften.
Ich sag ja, dass ich Gabor Steingart mag.
Damit kommst du durch. Nee, also klar, du stehst ja natürlich sinnbildlich für alle Frauen, auch weil du, abgesehen von Merkel, auf der eigentlichen Top-5-Liste die einzige Frau bist. Was schade ist, also ich habe zurückgeblickt auf meine Art und Weise, wie ich die Liste erstellt habe und habe gemerkt, dass ich Frauen in der Politik relativ langweilig finde, die meisten. Und da habe ich mich gefragt, warum ist das so?
Weil wahrscheinlich...
Hasse ich Frauen generell?
Also es gibt viele Gründe, Frauen oft nicht zu mögen, das kann ich verstehen. Aber letztendlich ist Politik auch ganz, ganz oft einfach ultra langweilig. Und das in der Summe führt dazu, dass Frauen in der Politik einfach super uninteressant für dich sind. Viele machen aber auch einfach nicht wirklich ihr eigenes Ding, sondern denken sich, diese patriarchalen Strukturen sind irgendwie doch ganz gemütlich für mich und eigentlich sind die Ziele, die ich mir eigentlich mit meinem jugendlichen Aktionismus vorgenommen habe, gar nicht mehr so relevant. Deswegen reihe ich mich jetzt hinten ein. Und das ist halt so ein Problem, das sollte man einfach versuchen zu umgehen, auch wenn da ein gewisses Geld lockt und eine gewisse Ruhe. Aber das ist es meiner Meinung nach nicht wert. Ich bin für dagegenhalten.
Das ist witzig, weil deine gesamten Beschreibungen gerade treffen auf eine Hildesheimer Landtagsabgeordnete zu. Ich war ja eine Woche im Landtag, während ich bei der Hatz in Hannover war. Und es passt einfach zu 100%.
Ich war nicht im Landtag, also es war jetzt auch nicht explizit. Ich weiß auch nicht genau, wen du jetzt meinst.
Eine. Namen habe ich gerade auch nicht, aber...
Okay. Ich glaube, es gibt halt mehrere, auf die das zutrifft und die halt da auch nicht mehr so wirklich rauskommen wollen, ist halt schade. Ich hoffe sehr, dass sich mehr junge Frauen dazu motivieren und auch dazu motivieren lassen, in eine sehr, sehr gute Partei einzutreten, die übrigens sehr frauenfreundlich ist.
aber eine unfassbar beschissene Frauenquote hat. Noch.
Ja, noch. Die aber gar nicht so viel schlechter ist als die der anderen Parteien. Wir liegen über der CDU, soweit ich weiß, über der FDP auf jeden Fall. Nur die Grünen sind natürlich ungeschlagene Siegerinnen dabei. Und bei den Linken, die sind auch jetzt echt nicht gerade so nennenswert, weiß ich nicht.
Shots fired.
Wir müssen uns ja auch mal distanzieren, ne? Nicht, dass wir immer mit denen in die gleiche Ecke gedrängt werden.
Sonst habt ihr irgendwann das GroKo-Problem.
Ja, so. Ganz genau. Also ich meine, wer sich uns als Steigbügelhalter anbieten will, soll das gerne tun. Wir sagen nicht nein. Es gibt halt ein, zwei Grenzen, die eingehalten werden müssen. Aber nein, nicht so viele Shots gegen die Linken. Es ist gut, dass es sie gibt. Es ist sehr wichtig. Sie sollten sich nur häufiger vertragen.
Ja, es ist durch ein historisches Problem. Ja, das war dein Platz 4, wenn ich richtig liege. Möchtest du dann mit deinem Platz 3 beginnen?
Gerne. Ich hatte ja eigentlich zwei Herren auf Platz 2. Ich habe lustigerweise keine Frau, aus wahrscheinlich auch eben jenem Grund, den ich gerade genannt habe in meiner Liste. Platz 3 ist für mich der größte Vorsitzende aller Zeiten, Martin Sonneborn. Shoutout an ihn, Martin. Wir dürfen uns duzen. Das ist eine große Ehre. Ja, er hat die Partei gegründet. Er hat zwei grandiose Bücher geschrieben. Er hat grandiose Reden im Europaparlament gehalten. Er hat manchmal, du hast eins, vorbildlich.
Eins habe ich.
Ja, ich habe das andere, falls du mal Interesse hast. Manchmal erzählt er auch ein bisschen Müll. Ich finde, das soll man auch ruhig mal sagen. Aber an sich ein wirklich vorbildlicher, engagierter Politiker. Ja.
Ja, das ist schön gesagt, definitiv. Du bist auf EU-Ebene. Ich komme jetzt mal wieder runter auf die lokal-patriotische Ebene. Patriotisch ein bisschen kleiner, aber lokal dafür viel größer. Bernd Lünack. Das ist einfach noch ein Mann aus dem Volk. Ein wirklich auch komplett unironisch, sehr, sehr sympathischer Mensch. Und ja, der einzige Politiker, der irgendwo in einem tatsächlich größeren Parlament sitzt, dem ich persönlich jemals begegnet bin, mit dem ich mal mehr als 2-3 Worte austauschen konnte. Daher mein Platz 3.
Mein Platz 3 ist Kubicki, denn ich schaue sehr, 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 sehr gerne die Best-of-Bundestag-Videos. Und die leben nicht nur von der AfD, die tatsächlich Schwung reinbringen. Also es ist interessant. Es läuft träge vor sich hin, die Diskussion, bis dann jemand von der AfD was sagt. Und dann wachen die anderen erst auf und sagen tatsächlich Konstruktives zum Thema, weil erst jemand kommen muss, der halt kompletten Stuss labert. Das ist immer sehr schön anzusehen. Aber so eine Sitzung lebt immer von dem, der da gerade vorne sitzt, als Bundestagspräsident. Die wechseln sich ja immer ab. Und die anderen sind auch okay. Ich meine, es ist Schäuble, ist der Bundestagspräsident gerade. Und dann gibt es die ganzen Friedrich, ist glaube ich einer.
Claudia Roth ist glaube ich auch.
Ja.
Claudia Roth, also ein paar. Aber Wolfgang Kubicki ist, was den Humor angeht, wie der so eine Sitzung leitet, finde ich einfach super. Macht Spaß und gibt so ein bisschen Feuer nochmal rein. So ein bisschen, auch wenn sich die Leute abwechseln da vorne, hat er immer so einen dummen Spruch auf Lager oder so. Oder das macht einfach Spaß. Das macht so ein bisschen flotter und ein bisschen ansehnlicher. Deswegen mein persönlicher Liebling im Bundestag.
Jawohl. Um ehrlich zu sein, ähnelt Wolfgang Kubicki ein bisschen meinem Platz 1. Im Unterschied, dass mein Platz 1 kein alter Chauvinist ist und Wolfgang Kubicki schon. Aber ein witziger Chauvinist. Ja, doch, er ist durchaus ein nennenswerter Politiker in dieser Liste. Ich kann es nachvollziehen, auch wenn seine liberalen Positionen manchmal sehr fragwürdig sind. Aber aus den Gründen hast du ihn ja auch nicht auf deine Liste getan. Und Bernd Lünack, Solidarität unter Rauchern, er ist ein guter Mann. Mein Platz 2, wir wandern wieder auf die EU-Ebene. Es ist natürlich Nico Semsrott, der größte Demotivationstrainer der Nation und nun auch der EU. Ich glaube, er hat mit seinen ersten Reden im Europaparlament gezeigt, was er kann. Seine Einrede wurde verboten. Er musste sie dann heimlich nachdrehen. Es kamen Security-Kräfte, er wurde unterbrochen. Also ganz, ganz dramatisch, schaut es euch an. Die Rede ist wirklich, sie hat es überhaupt gar nicht verdient, irgendwie verboten zu werden. Das Einzige, was man sieht, ist ein niedliches Häschen. Von daher, ja, ich, ne? Spoiler, Spoiler. Ansonsten, er hat eine Rede gehalten, die er in einem, ja, in einem Mittelalter-Sprech gehalten hat. Das war unfassbar schön. Er hat sich auch zwischendrin, glaube ich, mehrmals bei allen Übersetzerinnen und Übersetzern entschuldigt, oh Gott, die das halt in alle dort vorhandenen Sprachen übersetzen mussten. Und also ihr kennt so ein paar Begriffe, die Menschen auf Mittelaltermärkten durch die Reihen schreien. Es ist nicht leicht. Ja, sehr, sehr guter Politiker. Er hat als Erster so richtig gezeigt, dass Satire und Realpolitik zusammen sehr, sehr gut funktionieren und sehr, sehr konstruktiv sind. Und das hat mich noch mal mehr motiviert, in der Partei nicht nur stilles, sehr interessiertes Mitglied zu sein, sondern sehr interessiertes, aktives Mitglied zu werden. Ja, danke, Nico.
Ja, mein Platz 2 geht jetzt auf die Bundesebene. Und ja, also eigentlich jeder, der mich kennt, muss wissen, dass der mindestens unter den Top 3 ist. G-Easy, Gregor Gysi. Unvergessen alleine für seine Battles mit Norbert Lammert, dem vorigen Bundestagspräsidenten. Beide nicht wirklich auf einer Linie, was Politik angeht, aber ich habe das Gefühl, menschlich total und vor allen Dingen humortechnisch. Und ich finde, dass die beiden, das haben sie gezeigt wie keine anderen, sie haben so ein Zeichen gesetzt, dass man nicht einer Meinung sein muss, aber man trotzdem toll diskutieren kann. Und jeder hat irgendwo den anderen respektiert, jeder hat aber auch immer mal wieder gegen den anderen geschossen, mal mit mehr, mal mit weniger Augenzwinkern. Wunderbar. Und Gregor Gysi auch ein absolut witziger Mensch. Also den würde ich mir auch, ich glaube, der tritt kurz bevor er komplett abtritt, tritt er irgendwie nochmal bei den Linken aus und in der Partei ein. Also das wäre so einer, dem würde ich ihm sofort abkaufen, dass er das macht.
Mhm. Mein Platz 2 ist Bernd Lünack tatsächlich, den ich wieder mal höher ranke als du, was natürlich auch einiges aussagt, denn ich war ja auch neulich mit ihm Kaffee trinken.
Du bist ja auch sein Lookalike.
Das habe ich jetzt nächstes stehen. Also wir sehen relativ ähnlich aus, auch vom Gesicht. Wir haben fast exakt die gleiche Frisur, also denselben Haarschnitt. Ich könnte sein Stunt-Double eigentlich im Landtag sein, war so mein erster Gedanke. Während er da so saß, dachte ich, okay, ich könnte da auch sitzen, er könnte Pause machen, es würde keinem auffallen.
Und so dieses Seat-Warmer bei den Oscars.
Nee, wie du gesagt hast, durch und durch sympathischer Mann. Jemand, mit dem man tatsächlich, also wir saßen dann ja im Landtag da und haben eine Stunde beim Kaffee einfach gelabert über Politik, über die Wahrnehmung von Politik und das nicht auf dieser in Anführungsstrichen abgehobenen Ebene, wie es manche tun, wo der normale Bürger, der besorgte Bürger, kann man das so sagen, der da gar nicht mehr nachkommt, weil es halt auf einer Ebene passiert, die ihm nicht mehr geheuer ist. Also wo er sagt, okay, ich lebe halt hier, ich habe mein Leben, das ganze Gelaber verstehe ich nicht, wen soll ich denn auch wählen? Kann ich zum Teil manchmal nachvollziehen, ist natürlich dann dumm, die AfD oder Nazis zu wählen, beziehungsweise kommt auch selber hinaus, aber mit ihm, es macht wirklich großen Spaß, weil er versteht den einfachen Bürger, kann man so sagen. Und er mag es zu diskutieren und er setzt sich auch kritisch auseinander mit seiner eigenen Partei, mit den anderen Parteien und hat so ein bisschen, läuft irgendwie auch relativ alleine rum und er hat diese Brandrede gegen die AfD gehalten, als ich da war. Das hat auch nochmal einige Pluspunkte bei mir gemacht. Von daher, Bernd Lünack.
So, ich glaube, jetzt kommen wir zu den Platz 1 Kandidaten. Es ist Gregor Gysi, du hast ihn eben schon erwähnt. Ist auf jeden Fall mein Favorite. Und du hast vollkommen recht, er diskutiert auf eine grandiose Art und Weise. Er ist natürlich auch einfach ein Kommunikationsprofi. Er scheut sich auch nicht, einfach irgendwelche miesen Manipulationstechniken in seinen Diskussionen anzuwenden. Aber er tut es so offensichtlich, dass man es ihm einfach sofort verzeihen kann. Und die Menschen, die drauf reinfallen, es war eigentlich fast angekündigt und es ist halt seit Jahrzehnten seine Art zu diskutieren. Er hat herrliche Diskussionsvideos auch mit Martin Sonneborn, drehen lassen. Die sind auf YouTube. Deswegen glaube ich nicht, dass er der Partei beitreten wird. Er bleibt schon eher den Linken bis zu seinem Politikende treu. Aber sein Humor, seine Art und Weise, es motiviert, es macht Spaß, es ist anschaulich. Man lernt sehr viel, wie man Dinge tun sollte. Man lernt sehr viel, wie man Dinge nicht tun sollte bei ihm. Und was mein persönliches Highlight war, ist ein YouTube-Video, in dem Gregor Gysi die Songtexte von KIZ interpretiert. Es ist so sehenswert.
So herrlich. Geil. Das ist wirklich absolute Guck-Empfehlung. Das ist der Hammer. Super sympathisch.
Ja, das war's.
KIZ ja auch zwei von mittlerweile dreien in der Partei.
Jawohl.
Ist es auch aktuell noch?
Ja, in Berlin sind die Jungs. Genau.
Sehr cool. Ja, mein erster Platz, das ist fast wie abgesprochen, ist Nico Semsrott. Ja. Tatsächlich, seine Persona, mit der konnte ich mich einfach immer sehr identifizieren. Also angefangen hat es beim Demotivationstrainer, der ist so groß geworden in der Zeit, in der ich Abi gemacht habe. Also das ist also auf den fruchtbarsten Boden überhaupt gefallen. Und ich konnte mich damit, wie gesagt, immer sehr identifizieren. Und er hat jetzt gezeigt, dass man auch demotiviert durchs Leben gehen kann und man kann trotzdem was erreichen. Also man ist trotzdem jemand und das ist einfach schön. Das zeigt es mir und allen anderen demotivierten, übellaunigen Taugenichtsen, dass sie vielleicht so doch taugewassen sind.
Das war schön.
Danke.
Ein Taugewass.
Oh. Ja?
Ja. Mein Platz 1, und ich habe lange drüber nachgedacht und ich hatte das Problem, dass ich keinen ersten Platz gefunden habe, weil mir niemand einfiel, wo ich mit Sicherheit sagen konnte oder wollte, so das ist mein Lieblingspolitiker, so dem würde ich in den Tod folgen und das ist auch bei dem hier nicht der Fall.
Das ist grundsätzlich auch kritisch. Das
würde ich jetzt auch nicht bei Gregor Gysi tun.
Ja, naja. Ich habe drüber nachgedacht und dann kam mir meine Landtagswoche, meine legendäre, wieder ins Gedächtnis. Und ich bin großer Fan davon, da zu sitzen und einfach zuzuschauen, wie sich das alles bewegt, wie die Leute miteinander agieren, interagieren. Und es ist wie so ein kleiner Junge, der neben dem Fußballplatz den Großen zuschaut und und immer gespannt ist. Und so sehe ich mich da in diesem Landtag, vielleicht später im Mai auch noch im Bundestag, aber das ist eine andere Geschichte. Und der eine, der mir auffiel, und das geht jetzt gar nicht unbedingt um politische Position, und ich habe mich auch nicht tiefgreifend, also nicht super tiefgreifend, schon ein bisschen mit seiner Politik beschäftigt. Es ist Boris Pistorius, aus irgendeinem random Grund. Ja. Ich mag ihn. Also einmal, weil während ich mich mit Lünak unterhalten habe, konnte man, also der Landtag ist so abgeschirmt, dass quasi die Fensterfront, die Rückseite zur Cafeteria zeigt. Und er dachte, er steht quasi in der Ecke des Landtags und isst vor sich hin. Und wir konnten ihn halt durch die Scheibe beobachten, wie er sich sehr unelegant etwas reingedrückt hat in höchster Eile und das war sehr amüsant. Also er hatte nicht viel Zeit offenkundig und hat sich sehr beeilt mit dem Essen. Es war witzig anzuschauen. Die Art und Weise, wie er die Demokratie nutzt, fand ich sehr beeindruckend. Also wenn man im Bundestag, wenn man die Videos schaut oder auch im Landtag, es gibt sehr, sehr, sehr wenige Minister, die irgendwas zu irgendwelchen Themen sagen. Die meisten sitzen rum und warten halt, dass die Zeit irgendwann vorbei ist. Und es gibt Boris Pistorius, der zu fast jedem Thema, was dann fast auch schon wieder kritisch ist, der bei fast jedem Thema nach vorne geht und einen Redebeitrag hält. Und die Entschlossenheit, mit der er seine Meinung vertritt, mit der ich hin und wieder auf einer Wellenlänge liege, manchmal nicht, aber diese gesamte Art, also sein Demokratieverständnis und seine Art, die Dinge zu machen und den Streit und die Diskussion zu suchen, die haben mich sehr beeindruckt und deswegen ist es bei mir Boris Pistorius. Den hatte ich vorher null auf dem Schirm. Also ich wusste, dass es ihn gibt und dass er irgendwie die Polizei halt anführt als Innenminister. Oh Gott, was ist er gerade?
Ich meine, er ist Innenminister.
Ja.
Also Niedersachsens Innenminister. Hatte ich vorher nicht wirklich auf dem Schirm, aber von allen Leuten in diesem Landtag, und da sind wirklich sehr viele faule Leute, hat er sich sehr positiv hervorgetan.
Ja, es tut mir leid, der Nachname ist immer mit Oskar Pistorius verbunden. Da kann er überhaupt nichts zu, aber das ist der erste, an den ich denke. Das ist ganz schön. Oskar Pistorius ist dieser Paralympics-Läufer, der seine Freundin auf Klo erschossen hat.
Oh ja.
Ganz böse Geschichte.
Würde ich, ja, okay. Ja, fällt mir jetzt auch ein, aber hätte ich nicht damit connected.
Das allererste, an was ich denke, wenn ich Pistorius höre, weil ich halt den Namen oder Oskar Pistorius vor Boris Pistorius kannte. Deswegen denke ich immer erst an den. Deswegen ganz, ganz komisch besetzt, dieser Name.
Naja, nee, das war mein erster Platz.
Ich mag mir kein Urteil gerade erlauben, weil ich auch jetzt im Zuge der Corona-Geschichte nicht genau verfolgt habe, was explizit Boris Pistorius jetzt zu der Situation gesagt hat. Ich habe eher die Aussagen Stefan Weils verfolgt und da, also das, da kann man halt auch nicht so viel mehr enttäuscht werden. Und deswegen, ich kann nachvollziehen, dass deine Beobachtungen dich dazu geführt haben. Und ich bin auch ein bisschen neidisch, dass du diese Einblicke hattest. Ich weiß nicht, inwieweit du sie jetzt noch haben wirst im Landtag. So viel wird da hoffentlich auch nicht stattfinden jetzt.
Also jetzt nicht mehr, jetzt bin ich ja wieder in Hildesheim. Aber im Mai, wobei man jetzt nicht weiß, wie das so abläuft, im Mai wäre ich theoretisch in Berlin Ende Mai und würde da nochmal in den Bundestag gehen.
Ja.
Das aber alles unter Vorbehalt.
Ja. Wenn es klappt, cool. Auf jeden Fall. Dann hast du noch mehr PolitikerInnen zur Auswahl, die du in den folgenden Sendungen noch einmal benennen kannst und von deren Verhalten in der Mittagspause erzählen kannst, was halt auch sehr auf die Person schließt.
Auf jeden Fall.
Oder schließen lässt.
Es war der Anfang des Corona-Ausbruchs und es ging um, dass man sich nicht mehr die Hand geben soll. Das war, glaube ich, einer der letzten Tage. Und man soll doch bitte Körperkontakt vermeiden. Fast alle hatten ihre Plätze eingenommen. Dann kommt Olaf Lies rein und umarmt etwa 80% des Parlaments herzlich. Und diese Pressetribüne, also das ist wie so eine schlechte Reaction-Show, schlägt sich die Hände über den Kopf bei jeder Umarmung, ist wieder so, nein, nein, hör doch auf. Oh. Und ein nach dem anderen und noch ein und noch ein und die Pressetribüne komplett am Ausrasten, das war ein großartiges Kabarett.
Das glaube ich. Sehr schön.
Und es gibt einen, den Namen möchte ich jetzt nicht nennen, der arbeitet bei der Hannoverschen Hatz, kommt aus also wohnt inzwischen in Hildesheim, ist ein Politikredakteur und der hat unfassbar trockene und geile Sprüche drauf für jeden, der da gerade nach vorne geht und wir lagen teilweise am Boden vor Lachen. So. Also wenn es bei irgendwem heißt, oh, der hat aber wieder zugenommen und das in so einer unglaublichen Trockenheit. Naja. Oh. Es macht Spaß. Mhm. Das war?
Ich habe keinen Platz 0 herausgesucht, von daher.
Schade, willst du dich selber noch nennen?
Auf Platz 0? Ich überlege nochmal. Nein. Mir reichen die Nennungen. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich danke euch vielmals.
Dann war das unsere 40. Ausgabe, die ich eventuell durch zwei teilen werde. Da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Aufgrund der doch relativ langen Länge. Eventuell kommt sie dann in der Woche in zwei. Wenn nicht, dann habt ihr jetzt eh einmal durchgehört und habt sie in einem gehört, dann sind diese Sätze, die ich gerade spreche, hinfällig.
Tut nicht so, als hättet ihr irgendwie zu viel zu tun. Ihr seid in Quarantäne.
Das ist die Sache. Also ihr habt eh nichts zu tun. Meine Podcasts sind auch alle verbraucht. Ich höre sie schon auf halber Geschwindigkeit, damit ich mehr von ihnen habe. Auch das empfehle ich euch. Dann kriegen wir vielleicht auch irgendwas mehr, keine Ahnung. Nein. Wenn ihr, nee?
Nein.
Werbung? Geld?
Nein. Wir kriegen, das ist ja das Geile. Spotify spielt Werbung aus und wir sehen halt nichts. So gar nichts.
Okay. Davon. Okay. Ich benutze keinen Spotify.
Ja.
Ich bin zu cool. Ich bin ein Hipster, was das angeht.
Noch viel geiler war da Podimo oder Podimo aus Dänemark, die sich einfach alle frei verfügbaren Podcasts gegriffen haben, die monetarisiert haben und niemandem was davon erzählt haben. Also du konntest zwar da nicht auftauchen, dafür musstest du dich aber erstmal anmelden und den da wieder rausnehmen.
Das klingt nach einem cleveren Geschäftsmodell.
Ja, hat funktioniert. Bislang.
Podimo, ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche euch allen eine wunderschöne, hoffentlich geruhsame Restwoche, die ihr höchstwahrscheinlich zu Hause verbringen werdet. Vielleicht mit Arbeit, vielleicht auch nicht. Vielleicht entspannt ihr euch auf dem Sofa. Vielleicht müsst ihr aber auch am Schreibtisch, auf dem vollgepackten Schreibtisch, auf dem eigentlich alte Briefumschläge liegen, ein paar Briefmarken von Mutter und jede Menge anderes Zeug, wie Werbeprospekte. Vielleicht müsst ihr das beiseite schaufeln, um einen Laptop dahin zu stellen, den ihr mit einem uralten Ladekabel verbindet, der wiederum sehr heiß läuft, dieser Laptop. Und da müsst ihr versuchen, irgendwelche Programme drauf zu installieren, um tatsächlich Homeoffice betreiben zu können, falls das der Fall ist. Viel Glück dabei! Ich verabschiede mich.
Ich mich auch.
Wunderbar.
Ich verabschiede mich auch.
Es war fantastisch mit dir. Danke, dass du da warst. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.
Ade.
Steinwurf im Glashaus.
Steinwurf im Glashaus. Auf die Stimme vom Arndt werde ich nicht mehr kommen, aber ich sag auch nochmal Tschüss. Mensch, schön, dass ihr dabei wart bei dieser 40. Doppel-Episode und auch meinem Reaction natürlich zwangsweise gefolgt seid. Mir bleibt auch nicht mehr so viel zu sagen, außer dass ich hoffe, dass ihr Spaß hattet. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder zu einer ganz regulären Episode. Bis dahin guckt viel Disney Plus. Das ist unbezahlte Werbung, aber Disney Plus hat Star Wars. Das macht Disney Plus ziemlich, ziemlich geil. Und ja, ihr müsst jetzt nicht mehr dieses, was so wunderschön klappert, hören. Von daher haben wir, glaube ich, alle gewonnen. Also macht's gut, haut rein, wascht euch die Hände und bis zum nächsten Mal. Ciao.